Börsenradio Network AG.
Ja, wenn die FED die Zinsen nicht senkt, dann haben wir einen Crash in die USA.
Die Expertenmeinung.
Ja, grüß Gott. Wolfgang Matejka von Matejka & Partner Asset Management aus Wien.
Und hier ist Andi Groß vom Börsenradio in Bamberg, Außenstudio Bamberg gewissermaßen. Machen wir ein gemeinsames Update nach 2 Monaten und schauen, was sich getan hat. Wir gehen so in den September rein. Man sagt ja immer so, schwierigste Börsenmonat. Ich glaube, die anderen sind auch nicht viel einfacher. Aber gehen wir es mal der Reihe nach an. Geopolitik. Israel schießt Raketen nach Katar, um Hamas-Oberer auszuschalten. Tritt damit Trump vors Knie. Putin schickt den größten Luftangriff seit Kriegsbeginn in die Ukraine. Tritt Trump vors andere Knie. Wenn jetzt die Fed die Zinsen nicht senkt, wohin tritt Powell dann eigentlich?
Ja, wenn die FED die Zinsen nicht senkt, dann haben wir einen Crash in die USA. Das, glaube ich, ist derzeit auch bei den Trump-Kritikern dermaßen verinnerlicht, dass die Arbeitsmarktdaten in Amerika jetzt eine lineare Fortschreibung der höheren Zinsen nicht mehr zulassen. Und der Powell, der sich ja auch in der Vergangenheit hier als intellektuell den Daten zugeordnet präsentiert hatte, kann das nicht mehr ignorieren. Ich glaube, dass die Maßnahme an sich kommen wird. Allerdings das Wichtigere daneben werden die Texte sein, die parallel dazu von ihm formuliert in den Markt gegeben werden. Ich glaube, dass das in Wirklichkeit auch seine, möglicherweise, wenn es irgendwo eine Art emotionales Momentum gegenüber Donald Trump gibt, in dem Zusammenhang dieses Momentum sein wird, den Märkten auch zu signalisieren, wieso und warum und wieso und warum nicht. Und genau das ist, glaube ich, das Wichtige, weil auch in den Trump-Administrationsecken ist zuletzt der Tenor immer größer geworden, dass eine unabhängige Fed wichtig ist, wiewohl natürlich die Kandidaten, die sich dahinter alle aufreihen, als sich selbst als besten Kandidaten zu benennen, alle in irgendeiner Art und Weise voller Kreide sind oder eh schon gebückt vor dem Donald sind. Also so unabhängige Kandidaten habe ich bis jetzt noch keinen wirklich gesehen. Aber das ist möglicherweise in einem Prozess der Ernennung im Vorfeld nahezu überall der Fall. Es war am Anfang, kann ich mich erinnern, auch der Powell einer, der vom Gnaden des Präsidenten gegolten hat, der sich danach allerdings sehr eigenständig und sehr, sehr selbstbewusst präsentiert hat bei beiden Präsidenten, bei Joe Biden und bei Donald Trump. Also ich glaube, das ist ja vom Charakterzug her, glaube ich, grundsätzlich in Summe wichtig. Und in dem Moment, wo das Amt dann vor einem steht, glaube ich, dann kriegt man mit, welche Verantwortung diesbezüglich auch drinnen ist. Und ich glaube, das lässt niemanden kalt. Also so gesehen, eine Senkung ja, aber die Worte werden wichtig sein. Von der geopolitischen Situation her haben wir eigentlich zuletzt eigentlich viele Anführungszeichen Enttäuschungshaltungen gesehen. Auf der einen Seite, jeder, der glaubt hat, dass der Putin sich ändert, der hat gelernt, dass das nicht so ist. Diese Euphorismen, die wir an den Kapitalmärkten gesehen haben mit der Ankündigung, Donald Trump macht endlich das, was er vor Antritt gesagt hat, die sind eigentlich emotional verpufft. Interessanterweise an den Kapitalmärkten hat es eigentlich nur ganz langsame Rückschläge gegeben, nachdem sie davor so gesprungen sind. Das nächste Spannende wird sein, ob das Supreme Court in USA dem Ansuchen darunterliegenden Gerichtes zustimmt, dass die Tarife in Wirklichkeit nicht auf eine Kriegs- oder Extremgefahr ausgerichtet sind, sondern einfach auf der Geisteshaltung des aktuellen Präsidenten oder seiner Berater. Bin gespannt, wie unabhängig der Supreme Court dadurch eigentlich wirken wird. Aber in Summe gesehen, glaube ich, ist das geopolitische Momentum in den letzten Monaten geringer geworden, obwohl sich die Effekte durchaus gezeigt haben, Gaza, USA, Ukraine etc. Aber man spricht eigentlich nicht mehr so über China, man spricht eigentlich nicht mehr oder man hat nicht an den Kapitalmärkten diesen Impact dieser Schockmomente, die sich da vielleicht abtun. Und so gesehen ist es, glaube ich, ein Konjunkturbild, das anstatt dessen in den Vordergrund getreten ist, das sich zu hinterfragen beginnt jetzt.
Ja, Stichwort Konjunktur, da passt ja auch irgendwo Frankreich rein. Also die Krise in Frankreich, die scheint ja gegen das, was wir jetzt gerade gestreift haben, eher ein Kindergeburtstag zu sein. Also der Markt ist ja relativ gelassen. Man könnte ja in Frankreich von italienischen Verhältnissen sprechen, aber Italien ist ja dagegen, also der Hort der Stabilität.
Ja, ja. Interessanterweise, Frankreich finanziert sich bereits teurer als Griechenland. Das ist auch schon irgendwo ein interessanter Punkt.
Frankreich also, ist als Griechenland zu Hochzeiten oder als Griechenland jetzt?
Nein, jetzt. Die Greek Bonds sind unter den Franzosen.
Wer spricht das jetzt für Griechenland oder gegen Frankreich?
Sprich kurzfristig gegen Frankreich. Griechenland hat natürlich seine Troika-Ziele erfüllt, beinhart und für manche ziemlich brutal. Aber jetzt sprechen sie darüber, 1,5 Milliarden Steuererleichterungen plötzlich wieder zu machen. Meines Erachtens nach, glaube ich, ein Pauschalbild für das, was manche Staaten, Frankreich, Deutschland, Österreich, vielleicht vor sich haben, vielleicht in gewisser gemilderter Form. Allerdings die Einschnitte, die müssen hart sein oder härter sein. Und diese Staaten haben sich alle an der Spitze dessen Österreich teilweise doch deutlich übertriebene Lohnpreiserhöhungen beispielsweise oder Bürokratismen geleistet, die man sich in Wirklichkeit im Wettbewerbsumfeld, das steigt und Tarifumfeld, wie es jetzt in Amerika ist, ist ein solches Umfeld, wo man sich nicht mehr wirklich viel Spaß leisten darf, eigentlich auch nicht mehr leisten kann. Und so gesehen gibt es halt auch hier den Zuzug zu sagen, okay, cool, jetzt essen wir mal das, was im Kühlschrank ist und kaufen uns nicht jeden Tag alles neu, sondern leben halt von den Ersparten oder von den Möglichkeiten, die wir derzeit haben. Und das nennt man halt im herkömmlichen Sinn sparen, obwohl es nicht unbedingt ein Verzicht auf alles sein muss, aber ein bisschen mehr auf die Ressourcen, die man zur Verfügung hat und die Einkommensströme, die man zur Verfügung hat, den Fokus zu lenken. Ich glaube, das gilt überall in jedem Land als eine Glaubwürdigkeitsmaxime. Und in Österreich ist zum Beispiel derzeit so, ohne dass ich das wirklich werten möchte, der beliebteste Politiker ist der Finanzminister, weil der sagt, wir müssen sparen, wir können uns das oder jenes nicht leisten. Und das Volk sagt, das ist der erste und einzige, der derzeit die Wahrheit sagt, weil sie es merken. Dass Frankreich da auf die Barrikaden springt und die Linken und sagen, ja, das ist unser Recht, wir müssen. Ich glaube, dass das so kurzsichtig ist und Deutschland ist der Beweis, dass man, ganz ehrlich, aus meiner Sicht, persönlichen Ansicht, das bereits jetzt hinter sich gelassen hat, diese Kurzsicht und jetzt ein bisschen weiterdenken muss, ob jetzt Friedrich Merz derjenige ist, der das geeignet ist, dir zu kommunizieren, das sei in Frage gestellt. Aber dass diese Art Geisteshaltung sich einmal durcharbeiten muss, zu sagen, wir können uns nicht alles leisten und wir haben so und so viel Bedrohungspotenzial extern, dass wir nur puffern können, wenn wir Rückhalt haben. Ich glaube, das muss jeder verstehen können. Und da ist das französische Bild derzeit eigentlich ein europäisches. Das gilt für viele in Europa.
Und warum ist der Markt da so gelassen trotzdem? Ich meine, wir hatten über Griechenland kurz gesprochen. Damals auf dem Höhepunkt der Griechenland-Krise hieß es dann, ja, die Südeuropäer, das ist halt so und die müssen jetzt halt sparen. Und da hat man ja drauf gehauen und die ganze Troika. Und ja, Deutschland und Frankreich, die stehen doch ganz anders da. Aber die Einschläge kommen näher, wenn man das mal so betrachtet.
Ja, die Reserven, die wir als Wohlstandsländer aufgesammelt haben, sind ja durch die letzten Jahre doch einigermaßen angegriffen worden und lösen sich langsam aber doch auf. Durch Lohnpreisanstiege, durch Inflation, die aus denen heraus wieder gefüttert wird, weil die Menschen halt mehr Geld zur Verfügung haben oder fühlen, mehr Geld zur Verfügung zu haben, geben die halt andere Dinge auch aus. Und der Markt gegenüber sagt, hey cool, ich kann meine Preise erhöhen und ich bekomme trotzdem einen Umsatz. Und dadurch hast du eine Inflation, die du in Wirklichkeit jetzt selbst erzeugt hast und diese Nachlaufeffekte müssen aufgefangen werden. Ich glaube, warum die Reaktion an den Kapitalmärkten noch so verhalten ist, weil die Alternativen zu einem spar- und wirtschaftsfördernden politischen Umfeld kaum vorhanden sind. Du hast in Wirklichkeit nichts anderes als die Frage, wann und wie schnell, aber nicht ob ja oder nein. Ich glaube, diese Fragen stellen sich derzeit nicht und die Kapitalmärkte sind Gott sei Dank auch in den letzten Monaten oder ein, zwei Jahren trainiert worden, sich die Investitionsfrage wieder auf längere Zeiträume zu stellen und nicht mehr kurzfristig Trading. Und das ist der Grund, glaube ich.
Werden wir auch irgendwann wieder sprechen über Bailout, No Bailout oder ja, Eurobonds?
Ich glaube, das ist die falsche Region. Ich glaube, wenn, dann wird es lustig in USA bei den Treasuries, wie man hier mit einer Generalverschlechterung der Schuldensituation oder Schuldnersituation umgehen lernt. In Europa wird das Thema Bailout, glaube ich, innerhalb der EU aufgefangen. Wenn es überhaupt irgendwo Probleme gäbe, sehe ich derzeit nicht wirklich.
Aber irgendwie Gold geht immer, habe ich den Eindruck. Ja. Auch wenn man denkt, naja, die werden das schon irgendwo hinkriegen oder die einen blenden es aus, die anderen sehen es vielleicht positiv. Der Markt ist relativ gelassen, aber Gold bei 3.600?
Ja, Gold ist ein Mittelding zwischen emotionalem Investment, dass du dich als Privater oder zumindest als Asset Manager an einem Trend anhängst, der funktionieren dürfte. Der wird aber massiv unterstützt durch die Notenbanken. Und es gibt zwei Faktoren, das ist Gold auf der einen und Währung auf der anderen Seite, die international als Instrument eingesetzt werden. Einen durch tariforientiert leicht unberechenbaren Partner wie USA irgendwo beginnen auf der Gegenseite zu puffern Und die Chinesen spielen das natürlich sehr stark. Die Inder logischerweise immer wieder im Goldmarkt schon gewesen. Aber Gold ist so ein, Anführungszeichen, kleines Asset, dass du mit deinen regelmäßigen Käufen eine Verknappung konstant umsetzt und dadurch automatisch auch den, ehrlich gesagt, den Preis von Gold in der Hand hast. Je mehr du kaufst, umso eher. Und der Goldhandel ist zwar nach wie vor liquide, aber er ist seit langen, langen Monaten ein einseitiger. Es wird immer mehr gekauft als verkauft und auch dazwischen gehandelt. Also diese Gewinnmitnahmen, die du manchmal an den Börsen halt quasi immer als Bewegungsmomente etc. siehst, die nehmen im Gold ab. Und das Buy and Hold wird mehr und mehr zur Grundsatzdeterminante und damit hast du den Kurs von Gold noch mehr im Griff. Und es wird der Zeitpunkt kommen, wenn das ein oder andere geopolitische Momentum, insbesondere im amerikanischen Bereich, glaube ich, mit den Treasury und sonstigen Auktionen, ein bisschen emotionaler wird, wo es kleinere Gruppen sein werden, die den Goldpreis nach oben treiben, weil es die Notenbanken sagen, jetzt kaufe ich nichts, weil ich kriege erstens wenig, aber zweitens treibe ich den Preis so stark. Und dann gibt es einen Favoritenwechsel beim Goldmarkt. Aber dass Gold als gesuchte Alternative bestehen bleibt, das glaube ich schon.
Im September ist ja immer die Suche nach den Favoriten, nach den Impulsen. Also reflexartig rufen ja gerade heute, habe ich so den Eindruck, Anleger und Journalisten gleichermaßen im Chor. Impulse, gebt mir Impulse. Wo findet denn das selbsternannte Börsentrüffelschwein derzeit seine Investmenttrüffel?
Wir haben ja derzeit eigentlich ziemlich starke Favoriten an den Börsen. Das ist vor allem der Finanzsektor. Banken sehr stark, Versicherungen holen auch auf, sind noch nicht so stark wie die Banken. Das hat natürlich in Europa. Das hat insofern den Grund, dass das europäische Universum gegenüber Banken eigentlich extrem liberal geworden ist. Die Banken sagen zwar, sie müssen alles Mögliche und sie haben Knebel und Regularien etc. Aber innerhalb der Banken herrscht Einigkeit, Kredite müssen teurer sein und die Chiralanlagen null Zinsen oder so wenig wie möglich. Die Zinsspanne da drinnen ist sehr, sehr hoch. Und auch das ökonomische Momentum sorgt dafür, dass wir eigentlich immer mehr und mehr abgesicherte Kredite benutzen müssen. Das heißt, jeder, der einen Kredit braucht, muss mehr und mehr in die Tasche greifen, und um hier abzusichern. Das heißt, die Risiken auf der Kreditseite sind auch gering. So gesehen ist das Bankenuniversum eigentlich auch geschützt. Das wird sich wahrscheinlich aber im Laufe des Jahres ein wenig ändern müssen. Aus zwei Gründen. Erstens einmal, Konjunkturmaßnahmen benötigen auch eine gewisse Form der Erleichterung in der Kreditsituation. Und wenn es die Zinsen derzeit ansiehst, wirst du wahrscheinlich Alternativen schaffen müssen, die die Refinanzierungsbasis herstellen. Könnte sein, dass der Staat hier vielleicht oder die EU eingreift, um regulatorisch zu wirken. Das andere ist Gewinnmitnahmen. Wenn du so gelaufen bist, dann läuft's. Es gibt allerdings einen versteckten Trend, der meines Erachtens nach sich im laufenden Jahr, vielleicht auch im nächsten Jahr noch stärker etablieren wird. Das hat mit dem Thema künstliche Intelligenz und die ganz an darum herum liegenden Investitionen zu tun. Das, was derzeit bei KI investiert wird, insbesondere auch in Datenbanken und in Datenzentren, das ist schon wirklich enorm. Das hat bereits auch Mechanismen provoziert, die eine Verschiebung der Bilanzregeln in sich tragen. Das macht mir ein bisschen Sorgen, weil beispielsweise so ein Datenzentrum, also eine Datenanlage, kannst du, je nach Teil, der da drinnen ist, aber im Schnitt auf 6,5 Jahre abschreiben, nämlich die darin befindliche Hardware. Wenn man sich zum Beispiel ansieht, welchen Innovationszyklen diese Hardware derzeit an uns herangetragen wird, was immer wieder begründet, warum Nvidia immer so teuer sein muss, weil am nächsten Quartal wieder irgendwo eine Wachstumsrate überschritten wird über XY, die wachsen linear die nächsten 10 Jahre mit 50% jedes Jahr und so weiter, dann geht sich das intellektuell nicht aus, wenn du alle 3 bis 6 Monate eine Verdoppelung der Transition Rate in dem Produkt bekommst. Dann halten sich zwei zurück, nämlich der, der entscheidet, welche Produkte ich kaufe und wann ich sie kaufe, und der, der das finanziert. Und genau das passiert in Wirklichkeit derzeit, dass in dem Moment, wo du sagst, jetzt brauche ich ein Datenzentrum, es in der Sekunde, wo du es entscheidest, bereits veraltet ist. Und wenn du es fertig machst, nach 1,5 Jahren erst recht veraltet ist. Und viele sagen sich jetzt, okay, mit welchen Services kann ich dann noch Geld verdienen? Das heißt, diese Datenbanken beginnen sich ein bisschen in der Glaubwürdigkeit zu drehen. Und das halt der andere ist das Umfeld, das Energiezulieferungsumfeld. Du brauchst für das Ding wirklich viel Elektrizität, um es, Anführungszeichen, effizient und am Leben zu erhalten. Und du brauchst da enorm viele Datencapabilities, das zu transportieren an deine User, und zwar in einer Zeit, dass die ihre Fabriken damit betreiben können. Also das muss richtig schnell sein. Das kostet Geld, das kostet Verfügbarkeit, und die Elektrizität hat zum Beispiel Amerika in dem Ausmaß, wie es derzeit umgesetzt wird, nicht. Sie haben sämtliche Windfarmen durch den Donald halt quasi wieder zurück ins, ich weiß nicht was, geschickt. Sie haben die Solarförderungen aus Angst vor den Chinesen gekürzt, gekappt oder auf Null gestellt. Und sie haben in Wirklichkeit gesagt, ja, nuklear müssen wir haben, aber ein Atomkraftwerk baust auch nicht in 2 Tagen, sondern baust 3 Jahre Minimum dafür und das kostet auch noch Geld. Also unter dem Aspekt wird es ein Revival der Fossil Energies geben müssen. Und ein Faktor kommt noch dazu, die Gaskraftwerke, die hier als beste und schnellste und auch ökologisch akzeptabelste Form der Energieerzeugung gelten, bedingen die Ressource Natural Gas oder Gas in jedem Fall. Jetzt haben sie dort mit den Shell Oil einen Haufen Shell Gas. Das Dumme ist, das Ding wird immer weniger, weil die Effizienz bei Schieferölbohrungen in Wirklichkeit eine kurzfristige ist. Du musst immer mehr und mehr und mehr bohren. Und diese Bohrungen, die haben jetzt in den letzten eineinhalb Jahren eigentlich einen Rückzug angetreten, weil die Effizienzen nicht mehr so waren. Da kommt noch dazu, dass der Ölpreis bei $60 gerade so in die Richtung Break-Even tendiert. Wenn der nochmal $10 sinkt, dann sind es alle im Bereich Verlust. Will keiner, bohrt daher keiner. Das heißt, wir kommen auf eine Gasverknappung hin, die derzeit eigentlich noch keiner so richtig fühlt. Aber das könnte man adressieren, indem man sagt, okay, in einem halben, dreiviertel Jahr sprechen wir vielleicht drüber. Also die boring old stocks wie, I don't know, Occidental, Exxon, Chevron. Oder auch in Europa diejenigen, die sich in dem Bereich befinden. In Europa gibt es auch einige Kandidaten, die diesbezüglich super attraktives Geschäftsmodell plötzlich bekommen.
Als sie angefangen hat mit Banken und Versicherungen, da wollte ich schon aufschreien, boah, wie langweilig ist das denn? Aber jetzt haben wir dann schöne Trüffel dann auch gefunden.
Always a surprise around the corner.
Wolfgang Matejka, ich danke für dieses Interview.
Bitte gerne, groß. Spaß gemacht.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.